Moin und herzlich willkommen zum Podcast des FC St. Pauli. Mein Name ist Patrick Ensing von der Medienabteilung des FC St. Pauli. Und in dieser Ausgabe des Podcasts wollen wir über den Umgang mit extrem rechten Einstellungen und Verschwörungserzählungen sprechen. Anlass ist unser Heimspiel am 14. April 2024 gegen die SV Elversberg, das unter dem Motto Kein Platz für Rassismus stattfindet. Eine Aktion von Kongstar und dem FC St. Pauli. Gemeinsam wollen wir Aufmerksamkeit für das Thema schaffen und Aufklärungsarbeit leisten. Und um das zu erreichen, haben wir uns einen kompetenten Partner ins Boot geholt, nämlich Kurswechsel Hamburg. Kurswechsel begleitet Menschen dabei, sich von ihrer menschenverachtenden Ideologie zu lösen und berät Bezugspersonen, wie sie diesen Prozess unterstützen können. Um mehr über die Arbeit von Kurswechsel zu erfahren, freue ich mich, dass Markus Senftleben ans Millerntor gekommen ist. Markus ist Mitarbeiter von Kurswechsel Hamburg, hat Geschichte und Soziologie studiert und ist seit vielen Jahren in der politischen Bildungsarbeit mit Schwerpunkt extreme Rechte tätig. Markus, ganz herzlich willkommen am Millerntor.
Hallo, moin, ich freue mich, hier zu sein.
Fangen wir einfach ganz vorne an. Nicht besonders originell, aber trotzdem wichtig. Seit wann gibt es Kurswechsel Hamburg?
Genau, Kurswechsel gibt es seit gut 10 Jahren. Wir haben uns in den vergangenen Jahren relativ stetig weiterentwickelt und weitere Angebote und Projekte an den Start gebracht. Unter anderem haben wir ein Modellprojekt namens Prisma, was sich mit der neuen Rechten auseinandersetzt, aber auch Perspektiva, was ein Beratungsangebot ist für nicht mehrheitsdeutschen Rechtsextremismus. Zusätzlich sind wir im Justizbereich tätig und haben seit kurzem auch das Beratungsangebot Navi, was sich eben mit Verschwörungserzählungen auseinandersetzt. Das Gute ist, unsere Beratung und auch unsere Bildungsveranstaltungen sind kostenfrei, weil wir gefördert werden durch das Bundesfamilienministerium und die Sozialbehörde Hamburg und in Trägerschaft vom COD Nord sind.
Das ist ja ein sehr breites Themenspektrum, das ihr dann auch bearbeitet. An wen richtet sich denn euer Angebot?
Genau, wir haben quasi zwei Felder, zwei Gruppen von Menschen, die sich an uns wenden können. Das sind zum einen Personen, die sich mit ihren extremen rechten Einstellungen auseinandersetzen wollen. Das können unter anderem auch eben Verschwörungserzählungen sein. Und die andere Gruppe von Personen sind Bezugspersonen, das heißt also Menschen, die mit Menschen in Verbindung stehen, die diese menschenfeindlichen Einstellungen teilen. Das können Angehörige sein, wie zum Beispiel Eltern, Großeltern, Tante, Onkel, aber auch pädagogische Fachkräfte, die in ihrem beruflichen Alltag mit Menschen zu tun haben, zum Beispiel Lehrerinnen, SozialarbeiterInnen.
Nun kennt man aus Medien ja so Geschichten von Aussteigerinnen. Ist das auch etwas, was ihr leistet dann, dass das auch medial abgebildet wird?
Genau, wir stehen dem Verweis, Aussteigerinnen in die Öffentlichkeit zu vermitteln, eher kritisch gegenüber. Wir würden zum einen sagen, um Betroffene zu schützen, denen mehr Raum zu geben. Häufig wird sehr viel über TäterInnen gesprochen und die Betroffene werden vergessen. Zum anderen raten wir AussteigerInnen zu einem leisen Ausstieg. Das bedeutet also nicht, sehr mit einem großen Knall quasi in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich bin jetzt der Aussteiger, die Aussteigerin, sondern eher langsam die Szene zu verlassen. Das heißt also zum Beispiel zu sagen, zum Treffen XY, da kann ich jetzt gerade nicht, weil meine Tante Geburtstag hat, dann zu einem weiteren Termin zu sagen, ich bin beruflich gerade eingebunden, um eben so den leisen Ausstieg zu schaffen.
Das ist jetzt einmal das Feld Aussteigerinnen. Wie sieht es aus bei den Angehörigen? Was sind das für typische Anfragen, die ihr da bekommt?
Im klassischen Feld der extremen Rechten, also wenn wir das nochmal unterscheiden zu Verschwörungserzählungen, sind es tatsächlich ältere Menschen, die sich an uns wenden. Das heißt also Eltern und Großeltern, die zum Beispiel Kinder oder Enkel haben, wo sie feststellen, okay, da ist eine extrem rechte Einstellung vorhanden. Können auch PartnerInnen sein natürlich, die sich an uns wenden. Seit 2021, wo wir vermehrt Anfragen von Angehörigen von Verschwörungserzählungen haben, hat sich das Klientel von Bezugspersonen tatsächlich verändert. Wir haben dort festgestellt, dass es eher jüngere Menschen sind, das heißt also anfangs 20 bis Mitte 40, würde ich sagen, die sich an uns wenden, weil sich deren Eltern oder Großeltern in solche Blasen der Verschwörungserzählung hingegeben haben.
Inwieweit sind denn, du sagst ja, ne, ist Rechtsextremismus, extreme Rechte, Gedanken, Welt und Verschwörungserzählung sind eben eure Hauptthemen. Inwieweit sind diese beiden denn kompatibel? Also warum passt das gut zusammen?
Ich würde zum einen sagen, es beide teilen ein klares Feindbild. Das heißt also, es wird zwischen Gut und Böse ganz klar unterschieden. Das heißt also, es gibt die böse Macht, die alles lenkt. Da sind natürlich auch Ideologieelemente gleich vom Rechtsextremismus zu Verschwörungserzählung, der Antisemitismus zu nennen, der dort ganz klar bei beiden Phänomenen übereinstimmt. Es sind aber auch Pauschalisierungen und Abwertungen, die in beiden Bereichen zu finden sind. Eine Aufwertung des eigenen Selbst. Es wird bei beiden ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt in diesen Gruppen. Genau. Wir würden nicht sagen, dass Verschwörungserzählung eins zu eins mit Rechtsextremismus gleichzusetzen sind. Da gibt es natürlich Unterschiede, aber der Rechtsextremismus funktioniert eigentlich nicht ohne Verschwörungserzählung.
Und inwieweit können dann Verschwörungserzählungen auch ja, eine Brücke sein oder eine Verbindung in andere politische Milieus? Denn das ist ja nicht auf die extreme Rechte beschränkt.
Auf jeden Fall. Wir würden da, wenn man beim Fall zum Beispiel Corona bleibt, was ja einfach die letzten Jahre auch medial sehr präsent war, wenn ich da mal bleibe, würde ich sagen, dass wir dort eben genau gesehen haben, wie sich Milieus vermischt haben. Ich glaube, dort sind Menschen auf Demonstrationen gegangen, die vorher mit der extremen Rechten nie was zu tun hatten. Die extreme Rechte hat aber da natürlich zu teilen gezielt versucht, ihre Inhalte an Menschen zu vermitteln, die sie vorher vielleicht sogar als Feindbilder deklariert hat. Genau, also da kann man auf alle Fälle sagen, ist eine Brücke da, vielleicht eine Vermischung von unterschiedlichen Milieus.
Genau, diese Bilder aus der Corona-Pandemie von diesen Demos, wo dann Leute, wo irgendwie offen zu erkennende Reichsbürger oder Rechtsextremisten neben Leuten mit Friedenstauben gelaufen sind und so weiter, waren ja tatsächlich sehr, sehr beeindruckend. Ihr habt auch ein Fokusheft Verschwörungserzählungen publiziert, in dem auch diese Zeit nochmal aufgearbeitet wird, als die Demos von Verschwörungsgläubigen großen Zulauf hatten. Warum gab es denn in dieser Zeit einen solchen Boom an Verschwörungserzählungen?
Ja, in Zeiten, in denen oder in welchen Krisen herrschen, suchen Menschen nach Sicherheit und klaren Antworten. Und einige haben das in diesen Verschwörungstheorien definitiv gefunden, befeuert natürlich teilweise von Strukturen, die in den vergangenen Jahren in sogenannten anderen Krisen auch schon etabliert wurden. Also wenn wir da an die sogenannte Flüchtlingskrise denken, hat sich eine extreme Rechte gemerkt, okay, hier funktioniert was, wenn wir mit Ängsten arbeiten, wenn wir versuchen, auf die sogenannte Mitte der Gesellschaft zuzugehen. Und das wurde natürlich hier auch versucht, beziehungsweise auch umgesetzt. Aber hauptsächlich würde ich sagen, haben Menschen dort eben klare Antworten gefunden in unsicheren Zeiten und sind leider bis heute darin auch hängen geblieben.
Ihr thematisiert in diesem Heft, Fokusheft Verschwörungserzählungen, auch die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, die du ja auch eben schon genutzt hast. Ich habe auch gesprochen von Verschwörungserzählungen, dann gibt es Verschwörungsnarrative als Begriff. Verschwörungstheorie wurde früher oft gesagt, was schon so einen wissenschaftlichen Touch hat. Könntest du einmal erläutern, warum es solche unterschiedlichen Begriffe gibt und welche Vor- und Nachteile diese haben?
Ja, tatsächlich vermeiden wir den Begriff Verschwörungstheorien, weil Theorien wissenschaftlich, das was du ja auch gerade schon gesagt hast, einen wissenschaftlichen Anstrich dem Ganzen gibt. Theorien sind aber verifizierbar, falsifizierbare Hypothesen und das ist ja hier nicht der Fall. Hier, also wenn man von Theorien sprechen würde, würde jede verrückte Geschichte und jede Idee auf einmal wissenschaftlich aufgewertet werden und dementsprechend nutzen wir eher den Begriff der Erzählung.
Warum lassen die sich nicht falsifizieren? Also sie lassen sich ja widerlegen eigentlich.
weil die Menschen tatsächlich vom Ende her denken. Das heißt also, die Schuldigen stehen von vornherein fest. Das heißt, alles, was sie konsumieren, lesen, bringen sie in ihr Weltbild. Das heißt also, alles wird so passend gemacht, dass die Schuldigen, die von vornherein feststehen, auch die Schuldigen bleiben. Das heißt also, das ist nicht möglich, quasi das auch zu widerlegen.
Gleichzeitig wird es ja aber oft als kritisches Denken bezeichnet. Also die Leute, die vielleicht an Verschwörungsnarrative glauben, die sagen, das sei kritisches Denken. Und Leute, die es widerlegen, seien unkritisch gegenüber den Mächtigen und so weiter. Aber was ist denn der Unterschied zwischen kritischem Denken und Verschwörungserzählung?
Kritisches Denken lässt auch zu, dass alles ganz anders ist, als ich es vielleicht geglaubt habe. Das heißt also, dass ich mir auch die Frage stelle, okay, stimmt das denn wirklich und gibt es auch andere Hypothesen, die stimmen könnten, und die lasse ich auch zu. Und das ist in dem Fall einfach nicht so, und dementsprechend würde ich da sagen, es ist keine Möglichkeit zum Beispiel für Zufälle auch da oder systemische Effekte, die in einem politischen System zum Beispiel vorhanden sind. Und deswegen unterscheiden wir hier vom kritischen Denken eben zu Verschwörungserzählungen.
Oder auch Widersprüche, die es einfach gibt in der Realität. Ist das auch eine Suche nach Klarheit einfach in diesen Verschwörungserzählungen?
Auf jeden Fall. Widersprüche haben eigentlich gar keinen Platz, sondern alles ist, wie ich das gerade schon gesagt habe, quasi von vornherein festgelegt. Es gibt die große Macht oder die Schuldigen, die kleine Gruppe, die alles lenkt. Es gibt die große Mehrheit an Schlafschafen, die da hinterher rennt, und eine kleine erleuchtete Gruppe, die es eben erkannt hat, wie es nun doch wirklich ist. Genau, das ist das Problem.
Also, was kann das mit Menschen machen, wenn sie sich dann da auch dem hingeben sozusagen und das als Erklärungsmuster für sich akzeptiert haben und glauben, sie seien Teil einer Elite, die etwas verstanden hat? Was macht das mit Menschen?
Es ist natürlich ein Kontrollgewinn, ganz klar. Die Menschen haben wieder Antworten. Ich glaube, das haben wir alle auch erlebt. Als Corona aufkam, war auch ich verunsichert. Was macht das jetzt? Wie gefährlich ist das? Wenn man klare Antworten, und die gibt's ja, würde ich sagen, bis heute auch nicht, und das ist ja auch Teil von Wissenschaft. Wenn man die quasi nicht hat, ist man verunsichert. Aber VerschwörungserzählerInnen haben eben diese Antworten und bekommen dadurch wieder Kontrolle. Das ist das eine. Es ist natürlich ein Überlegenheitsgefühl. Ne? Ich habe es erkannt, die anderen nicht. Und es kann eine Projizierung von Problemen und Ängsten stattfinden auf andere, um da quasi mich selbst frei zu machen davon. Genau. Soweit vielleicht.
Kommt daher auch dieses Selbstbewusstsein, das man oft erlebt bei diesen Leuten, dass sie mit dieser großen Gewissheit auftreten und wirklich die abstrusesten Sachen öffentlich erzählen mit großer Überzeugung?
Ja, absolut. Ich glaube, die Menschen sind hundertprozentig überzeugt. Häufig wird es dann ja auch schon so psychologisch beantwortet. Da würden wir, dem stehen wir sehr kritisch gegenüber, weil die Menschen schon sich sehr wohl dafür entscheiden und das nicht kein Krankheitsbild ist, wofür sie ja nichts können.
Also das heißt, man muss auch klar sagen, das sind selbstverantwortete Personen, die für sich selbst verantwortlich sind und auch eine klare Entscheidung treffen und auch die Verantwortung dafür nehmen müssen, dass sie sowas erzählen.
Absolut. Es kann natürlich Motive geben, sich diesen Erzählungen hinzugeben. Das muss natürlich beachtet werden. Ist ein wichtiger Punkt auch bei der Distanzierung von solchen Einstellungen. Krisen sind einfach, also auch persönliche Krisen sind, können ein Grund dafür sein, sich solchen Verschwörungserzählungen, solchen Einstellungen, diese zu teilen, sich diesen hinzugeben. Das macht die Leute aber nicht weniger schuldig, wenn sie zum Beispiel antisemitische Äußerungen tätigen oder so. Ne? Also dann muss man schon eher darauf hinweisen, okay, warum glaubst du daran und was geben dir diese Erzählungen?
Da hast du jetzt einen interessanten Punkt genannt, nämlich diese Frage, warum glaubst du daran? Also man fragt die Leute gegebenenfalls, wann sollte ich denn eingreifen, wann sollte ich denn intervenieren, wenn ich feststelle, in meinem Familienkreis, im Freundeskreis tauchen irgendwelche merkwürdigen Behauptung auf, die ich nicht so richtig einordnen kann. Wie du schon auch sagtest, in der Corona-Zeit war das ja etwas, was wirklich sich stark verbreitet hat. Kannst du da Tipps geben, ab wann man da eingreifen sollte?
Wir würden dazu raten, so früh wie möglich einfach einzugreifen und nachzufragen, zum Beispiel, was die Person damit meint oder wie sie darauf gekommen ist. Wir sprechen hier häufig von einer Blase, in die Menschen sich begeben. Und es ist wichtig, die Blase so früh wie möglich sich nicht schließen zu lassen, also zu versuchen, relativ zeitnah diese vielleicht sogar schon zu durchbrechen. Weil es einfach so ist, dass die Menschen sich immer weiter in diese Blase hineinbegeben, am Ende diese geschlossen ist und keine anderen Informationen mehr zulassen, keine Menschen mehr in ihrem Umfeld haben, die sie an sich rankommen lassen. Umso wichtiger ist es quasi, so schnell wie möglich darauf zu reagieren. Nicht unbedingt mit, das ist totaler Quatsch, was du da teilst, sondern eben eher mit Fragen antworten. Woher hast du das? Was meinst du damit? So eher in die Richtung.
Und auch Gegeninformationen liefern oder ist es eine Mischung aus beiden? Also das ist ja dann, das kennt man ja zum Beispiel dann aus sozialen Medien, dass es so eine Art Materialschlacht gibt, wo dann irgendwie mit Links um sich geworfen wird. Ist das etwas, was hilft oder was würdest du da raten?
Ja, ich glaube, das kommt davon ab, vom Status, wie weit hat sich die Person schon in diese Verschwörungserzählung hineinbegeben. Tatsächlich ist es so, wenn die Person schon sehr gefestigt ist und diese Blase, von der ich gerade gesprochen habe, schon geschlossen ist, dann würden wir davon abraten, weil es genau dann dazu führt, was du gerade schon gesagt hast, dass sich quasi jeder mit seiner Studie quasi dann kommt und noch mehr Informationen liefert. Tatsächlich kann das sogar den umgekehrten Effekt haben, dass Menschen sich noch weiter in solche Verschwörungserzählungen hineinbegeben, um quasi das widerlegen zu wollen, was man ihnen geschickt hat. Zum Anfang würde ich aber dazu raten, also wenn man merkt, okay, eine Person ist noch nicht so gefestigt darin, schon zu gucken, okay, wie konsumierst du Medien, wie überprüfst du Quellen, das kann dann schon noch geeignet sein, kommt aber drauf an, eben wie gefestigt ist die Person schon.
Das finde ich ein spannender Punkt, dass man da auch so kontraproduktiv wirken kann. Genauso schwierig ist ja auch die persönliche Ebene, also wie kann ich denn auch vermeiden, dass es dann vielleicht einen persönlichen starken Streit gibt oder auch, dass es zum Bruch kommt bei Freundschaften oder in der Familie, ist das ja auch sehr, sehr sensibel.
Ja, wir würden vor allem, wenn es eine sehr gute Beziehungsebene gibt, dazu raten, schon wertschätzend zu sein, zu sagen, du bist kritisch, das schätze ich an dir und das ist auch gut, kritisch zu sein, politisch, gesellschaftlich kritisch zu sein, aber dann den Schlussfolgerungen zu widersprechen. Also der Schlussfolgerung zum Beispiel, dass es eine kleine Elite gibt, die alles lenkt, da zu sagen, das sehe ich nicht so, das würden wir zum einen raten, ich habe es gerade schon zum Weiteren gesagt, Fragen stellen ist total wichtig, im Gespräch zu bleiben. Es wurde viel über Freiheit in den letzten Jahren gesprochen. Was versteht denn die Person unter Freiheit? Ist Freiheit wirklich mit 80 zum Beispiel durch die 30er-Zone zu fahren oder endet die Freiheit auch irgendwo? Was bedeutet Demokratie? Bedeutet Demokratie, dass wir uns alle einer Meinung sein müssen? Bedeutet Demokratie, dass ich mein Wille immer umgesetzt wird oder das, für das ich einstehe? Oder geht es da nach Mehrheitsprinzipien? Zum Beispiel zu fragen, was wäre, wenn alles ganz anders wäre oder wenn alles das, was du sagst, nicht stimmt. Es ist wichtig zu erfahren, was sind die Hinwendungsmotive, habe ich vorhin auch schon mal genannt. Warum vertritt die Person diese Erzählung? Was liegt quasi dahinter? Also da quasi im Gespräch zu bleiben mit Menschen. Wenn man wirklich merkt, okay, das schaukelt sich hoch und es ist kurz davor quasi zu eskalieren, vielleicht auch zu sagen, okay, lass uns hier an dem Punkt einen Punkt setzen und sagen, okay, das nächste Mal, wenn wir uns sehen, lass uns eine Zeit ausmachen, dann diskutieren wir noch mal eine Stunde darüber und lassen das aber jetzt erstmal und lass uns auf Dinge konzentrieren, die uns verbindet und nicht die ganze Welt ist so düster, wie du sie vielleicht siehst mit diesen Erzählungen, weil das ist auch ein Teil, dass die Menschen natürlich unglaublich eine Angst und Hass haben, der gesehen werden muss. Eher davon abraten würden wir eben von diesen inhaltlichen Diskussionen, genau aus den Gründen, die ich gerade schon davor genannt hatte. Vielleicht, was man noch als letzten Punkt nennen könnte, ist zu sagen, wir machen eine gemeinsame Medienpause. Während wir uns sehen, gucken wir mal nicht aufs Handy. Die Menschen werden einfach unglaublich viel mit Informationen aus ihren Telegram-Gruppen zugeballert und werden quasi auch dauerhaft damit konfrontiert, dass sie kaum abschalten können. Und dadurch kann man vielleicht mehr im Gespräch bleiben und gemeinsame Dinge erleben.
Jetzt hast du ja eben auch davon gesprochen, wenn eine Beziehung oder eine Freundschaft sehr stabil ist. Was ist denn, wenn man jetzt vielleicht mit jemandem dann nicht mehr so eng ist oder auch wenn man merkt, dass es für sich selbst sehr, sehr schwierig wird? Gibt es da auch einen Punkt, wo man sagen muss, um sich auch selbst zu schützen, vielleicht hier Schluss? Was ist da dein Rat?
Ja, auf alle Fälle. Das wäre vielleicht auch gut, grundsätzlich nochmal zu sagen, dass die Abkehr von solchen Einstellungen, von solchen Ideologien unglaublich lang dauert, vor allem wenn Menschen sie schon sehr lange vertreten. Dementsprechend sollte man nicht die Idee haben, nach einer Diskussion legt die andere Person das ab. Das heißt also, man muss sich im Klaren sein, dass das ein Marathon ist und kein Sprint. Und dabei sich selbst im Blick zu behalten, zu wissen, dass das unglaublich kräftezehrend ist, dass das psychisch sehr anstrengend ist, ist unglaublich wichtig. Und es ist wichtig, da auch dem Gegenüber das zu sagen. Mich strengt das an, ne? Also Ich-Botschaften zu vermitteln und eben auch deutlich zu machen, das ist anstrengend. Und natürlich haben Interventionen und Auseinandersetzungen Grenzen, ne? Also wenn jemand überhaupt nicht mehr gesprächsbereit ist, wird man auch keinen Erfolg haben in den Sachen, die ich gerade schon genannt habe. Wichtig ist allerdings schon weiter irgendwie Ansprechperson zu bleiben, weil es einfach so ist, wenn die Menschen doch irgendwann Irritationen, Widersprüche erleben, haben sie niemanden mehr, der da ist. Umso wichtiger ist es dann, als Person zur Verfügung zu stehen und auch zu sagen, ich helfe dir da jetzt. Wir handeln da häufig nach dem Satz, ich bin für dich als Person da, aber das, was du sagst und deine Ansichten, die lehne ich aber ab. Da zwischen Inhalt und Person quasi zu trennen.
Okay, kommen wir nochmal von der Intervention zur Prävention. So, was wäre denn, wenn man das zusammenfassen muss, die beste Prävention, Vorbeuge gegen Verschwörungserzählungen und auch extrem rechte Einstellung?
Ja, das, was ich alles jetzt genannt habe oder unser Angebot Kurswechsel bewegt sich ja sehr im Feld, dann erst zu spät zu kommen, wenn quasi schon das Kind in den Brunnen gefallen ist. Umso sehr würden wir stark machen, dass politische Bildung eigentlich die Kernaufgabe sein muss, präventiv zu agieren. Das auch nicht nur bei Jugendlichen, sondern auch im Erwachsenenalter. Dort sollte eine Aufklärung natürlich stattfinden. Was verstehen wir unter Verschwörungserzählungen und extrem rechten Einstellungen? Warum ist es gesellschaftspolitisch ein Problem, wenn ich andere Menschen abwerte? Aber auch die Förderung von Selbstwirksamkeit und Empathie ist unglaublich wichtig.
Könntest du noch einmal abschließend sagen, wie Menschen euch bei Kurswechsel Hamburg erreichen können?
Genau, man kann uns eigentlich ganz klassisch übers Telefon erreichen, aber auch über unsere Internetseite kurswechsel-hamburg.de. Wir sind über Messenger-Dienst zu erreichen, über Twitter, Instagram.
Markus, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Weitere Informationen zu Kurswechsel findet ihr auf der eben genannten Homepage. Ich wiederhole es nochmal, kurswechsel-hamburg.de. Dort eben auch Kontaktmöglichkeiten, wenn ihr Unterstützung benötigt oder Fragen habt. Alle Infos zu der Aktion Kein Platz für Rassismus von Kongstar und dem FC St. Pauli findet ihr auf unserer Homepage oder bei Kongstar und auf unseren Social-Media-Kanälen. Das war's mit diesem Podcast. Nochmal vielen Dank, dass du da warst, Markus.
Vielen Dank für die Einladung.
Aber sehr gerne. Abonniert unseren Podcast auch gerne. Und hoffentlich hören wir uns bald wieder. Danke für das Interesse. Macht's gut und tschüss.